ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Díaz am Mikrofon. Das Historische Museum Frankfurt gehört sicher zu den Vorzeigemuseen in Hessen und bundesweit. Das hat auch mit seiner innovativen Museumsarbeit zu tun. Damit ist es Vorbild für andere Kulturhäuser im Land. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Also Museen stehen vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren, in der Zukunft. Digitalisierung ist ein Feld, das in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen wird, aber eben auch die Nachhaltigkeit. Und die Frage, wie können wir Museen noch weiter demokratisieren, also das heißt zugänglich machen für alle Bevölkerungsteile.
Sagt Doreen Mölders. Sie ist seit Anfang des Jahres die neue Leiterin des Historischen Museums Frankfurt. Wir stellen sie in dieser Sendung vor und sprechen mit ihr über sie als Person, ihre Ideen und ihre Projekte für die Zukunft des Historischen Museums. Willkommen. Am 2. Januar dieses Jahres hat das Historische Museum in Frankfurt eine neue Leiterin bekommen. Doreen Mölders heißt sie. Die promovierte Archäologin war zuvor in Herne tätig. Dort leitete sie seit 2019 das Westfälische Landesmuseum für Archäologie und Kultur. Ich habe Doreen Mölders in ihrem Büro im Historischen Museum getroffen. Frau Mölders, was hat Sie an diesem Museum so gereizt, dass Sie Ihre Stelle in Herne aufgegeben haben?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Was reizt mich an der neuen Aufgabe und was reizt mich an der Stadt Frankfurt? Ich fange mal mit Letzterem an. Also ich finde, Frankfurt gehört insbesondere auch aufgrund seiner Vielfalt zu einer der spannendsten Städte in Deutschland. Außerdem liegt es mehr oder weniger im Herzen Deutschlands, es ist sehr gut angebunden, auch ins Ausland. Und es hat nicht nur eine vielfältige Struktur in der Bevölkerung, sondern auch kulturell. Es ist einer der Hotspots. Und ich kannte Frankfurt auch schon aus vorhergehenden Besuchen und habe mich immer wohlgefühlt. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Aber viel interessanter war natürlich, die Stelle anzutreten am Historischen Museum in Frankfurt. Das Museum hat in den letzten Jahren, also gerade mit seiner Neuausstellung in der Museumscommunity, sehr für Furore gesorgt, mit neuen Ansätzen, unter anderem Stadtlabor, aber auch mit der Neugestaltung der Dauerausstellung und mit dem Verständnis von Museumsarbeit, das sehr modern ist. Und das kommt meinem Verständnis von Museumsarbeit sehr entgegen und deswegen habe ich es versucht und es hat geklappt und dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich auf die Aufgaben.
Sie sind ja hier quasi in einem Hotspot der Archäologie geraten. Nenne nur das Silberamulett, was vor kurzem vorgestellt wurde. Ist das auch ein besonderer Reiz für Sie, sozusagen in so einem archäologischen Hotspot zu arbeiten? Sie sind ja selbst Archäologin.
Ja, das ist richtig. Ich bin studierte Archäologin und finde diese Wissenschaft sehr faszinierend. Nun bin ich allerdings auch schon 12 Jahre am Museum und am Museum arbeitet man jetzt nicht unbedingt archäologisch. Also zwar passiert es manchmal, dass man etwas im übertragenen Sinne ausgräbt in den Depots, aber ich mache schon seit vielen Jahren vor allen Dingen auch Museumsmanagement. Und die Leidenschaft für die Archäologie ist natürlich trotzdem geblieben, sodass solche Nachrichten wie das Silberamulett meine Aufmerksamkeit sofort erregen. Und ich dann da auch Anknüpfungspunkte habe und natürlich sofort weiß, wenn der Kollege Wolfgang David über das Silberamulett spricht, welcher Hintergrund oder welchen Kontext das Silberamulett hat. Insofern ja, die archäologische Geschichte Frankfurts interessiert mich sehr, aber ich habe meine Dissertation schon auch über ein wissenschaftsgeschichtliches Thema geschrieben, sodass ich mich auch zu Hause fühle im 19. und 20. Jahrhundert, also in der Zeitgeschichte und vor allem in der Geschichte von Wissenschaften.
Haben Sie das Amulett selber schon sehen können?
Leider noch nicht, aber also es steht gerade, es ist auf meiner To-Do-Liste für das Wochenende. Also im Moment bin ich so mit Terminen voll und bis hin ins Wochenende, sodass ich das noch nicht sehen konnte. Aber ich freue mich drauf.
Frau Mölders, wenn Sie sagen, Dissertation über Wissenschaftsgeschichte, Archäologie, dennoch ein Steckenpferd, wie würden Sie sich denn beschreiben? Was für Interessen haben Sie denn noch?
Ja, also auf der einen Seite die wissenschaftlichen Interessen, die im Grunde in der Geschichte der Menschheit liegen. Also das heißt, wo kommt der Mensch her, wie haben sich Gesellschaften entwickelt über die, kann ja schon sagen, Jahrhunderttausende, und was unterscheidet die Gegenwartsgesellschaft von vorangehenden historischen Gesellschaften. Also das ist ein Interessensfeld von mir, das sich im Prinzip seit meinem Studium durchzieht. Und ich damit auch im Grunde eine ziemliche Bandbreite abdecke. Und weitere Interessen liegen aber auch in der Museumsgeschichte und in der Museumsentwicklung. Also Museen stehen vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren, in der Zukunft. Digitalisierung ist ein Feld, das in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen wird, aber eben auch die Nachhaltigkeit und die Frage, wie können wir Museen noch weiter demokratisieren, also das heißt zugänglich machen für alle Bevölkerungsteile.
Sie haben ja mit dem Historischen Museum ein Museum übernommen mit der Leitung dieses Museums, das sehr gut vernetzt ist. Wo werden Sie außer der Digitalisierung oder Demokratisierung des Museums denn die Schwerpunkte setzen Ihrer Tätigkeit?
Also zwei Schwerpunkte habe ich ja bereits genannt, Digitalisierung und Demokratisierung. Und es geht weiter in die Richtung, dass Museen ein Bildungsort sein sollte, der allen offen steht. Das hat in Frankfurt ja lange Tradition seit den 70er Jahren. Das hat auch immer wieder für Furore gesorgt, sowohl in der Museumscommunity als auch in der Bevölkerung. Und ich denke, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also wir sehen, und das kann ich auch aus anderen Häusern bestätigen, dass wir immer noch nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung ansprechen. Das heißt, wir müssen uns ganz intensiv damit auseinandersetzen, wie ist eigentlich unser Anspruch und schaffen wir es mit unseren Themen und auch mit der Aufbereitung der Themen auch wirklich alle anzusprechen und mitzunehmen. Und wie wir in die Richtung weiterarbeiten, insbesondere auch in Bezug auf oder in enger Zusammenarbeit mit Bildungsforschung, mit Publikumsforschung etc., das wird einer der Schwerpunkte sein.
Wenn Sie sagen, man erreicht nur bestimmte Bevölkerungskreise, liegt das an der Thematik oder liegt das an der Herangehensweise oder sind Sie da noch in der Analyse, woran das liegen kann?
Das ist zum Teil noch in der Analyse und das ist im Grunde beides, was Sie gerade gesagt haben. Also zum einen sind unsere Themen sehr weit weg von den Alltagssorgen auch der Bevölkerung. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht auch nicht, haben wir vielleicht auch noch nicht die Sprache gefunden. Und ja, also hier wird es auch erstmal Befragungen geben müssen und die Publikumsforschung, das ist so ein junges Feld, auch gerade in der Museumswissenschaft, dass wir hier erst in den Ansätzen sind. Aber es gab die ersten Statistiken und die zeigen, dass insbesondere auch junge Menschen nicht zwangsläufig Museen als attraktive Orte empfinden, aber das sollte sich natürlich ändern.
Sagt Doreen Mölders, neue Leiterin des Historischen Museums in Frankfurt. Wir sprechen gleich weiter mit ihr. Also, neue Themen müssen her, hörten wir eben von Doreen Mölders, und auch neue Zugangswege, um auch junge Menschen in die Museen zu locken. In der tschechischen Hauptstadt Prag hat man da schon Nägel mit Köpfen gemacht. In der Stadt, in der Mozart lange Jahre gelebt und gearbeitet hat, ist vor wenigen Tagen ein Mozart-Museum eröffnet worden. Ein Museum für alle, interaktiv, digital und mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Marianne Alweis war für uns dort.
Die Musik zur Eröffnung des Mozart-Museums war bewusst gewählt. Die berühmte Katalogarie aus Don Giovanni. Aus der Oper, die Mozart hier in Prag vollendet hat, in der Nacht vor der Uraufführung im Nostitz-Theater. Gesungen vom tschechischen Opernstar Adam Plachetka.
Willkommen bei uns zu Hause.
Die Rolle von Mozart verkörpert im Museum ein bekannter tschechischer Schauspieler. In einem barocken Palast, dem Haus zur Goldenen Traube, auf der Prager Kleinseite, führt er auf Bildschirmen in Goldrahmen durch Leben, Werk und Zeit des meistgespielten Komponisten der Welt.
Mein Name ist Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Ich wurde am 27. Januar Anno Domini 1756 in Salzburg geboren.
Den tschechischen Mozart-Darsteller hat eine KI ins Deutsche, Englische und Italienische übersetzt, was manchmal noch zu hören ist. Aktiviert werden die einzelnen Stationen per QR-Code auf dem Handy. Den Inhalt verantwortet die Musikwissenschaftlerin Eva Velicka. Sie ist auch die Direktorin.
Zum Beispiel hier kann man mehr über Kammermusik und Streichquartette erfahren. Und man kann hier die Instrumente öffnen und dann das Ganze Streichquartett hören.
Klassische Texttafeln hängen auch an den Wänden, aber vor allem ist Mitmachen gefragt. Beim Vortanzen vor der Habsburger Herrscherin Maria Theresia, beim Cembalo-Unterricht von Mozarts Vater oder beim virtuellen Dirigieren des Don Giovanni mit Video-Tutorial und VR-Brille.
Ja, super.
Nicht alle museumspädagogischen Ideen sind gleich gut zu verstehen. Die Initiatoren des Museums können auf Erfahrungen aus ihrem Illusion Art Museum mit interaktiven Kunstwerken in der Prager Altstadt zurückgreifen und sie experimentieren und erweitern.
Hier in diesem Raum, das wird Bertramka heißen, wo Mozart Don Giovanni beendet hat oder die Ouvertüre. Und wir werden so einen Opernsalon haben, wo jeder kann Opernsänger werden.
In der Prager Villa Bertram hat Mozart tatsächlich gewohnt und komponiert. Andere bekannte Geschichten entlarvt das Museum als Mythen.
Besonders die Tschechen, die stellen Fragen, warum wir nicht den Film Amadeus von Fuhrmann hier präsentieren. Wir wollten das nicht, da die ganze Geschichte mit Salieri da wirklich anders geschildert ist, als es war.
Der war nicht Mörder von Mozart, sondern Förderer. Vielleicht wird der berühmte Mozart-Klassiker aus den 80er Jahren doch noch eine Rolle spielen. Er wurde hauptsächlich in Prag gedreht. Aber in erster Linie geht es Direktorin Velicka um die Musik. Die Prager Sinfonie und Mozarts Requiem füllen eigene Räume. 4 Opern werden in Videos modern erklärt, als Comic oder Computerspiel.
Servus Leute, ich bin Wolferl und heute zocken wir ein absolut mega cooles Game namens Così fan tutti.
Das Museum richtet sich besonders an Familien. Ich denke, es ist clever gemacht, dass Kinder den Inhalt der Opern kennenlernen, findet eine Pragerin. Ihr Teenager-Sohn wäre am liebsten gleich in das Spiel eingestiegen. Die Instrumente zum Anfassen und Anhören gefallen ihm aber auch. Genau wie einigen Touristengruppen.
Ich wollte, dass mein Kind sich das früh anhört. Vielleicht bleibt da noch was hängen. Ich bin auch Musiklehrer, deshalb interessiert mich das auch. Das ist schon ganz gut gemacht hier.
Prag hat ab jetzt ein eigenes Mozart-Museum. Interaktiv, digital und mit künstlicher Intelligenz. So versucht man, den Musiker zu ehren und seine Arbeit einem jüngeren Publikum näher zu bringen. Marianne Allweis berichtete. Digitalisierung heißt das Zauberwort. Darin sehen viele Museen einen Zukunftsanker für die eigene Existenz. Wir sprechen in dieser Sendung mit Doreen Mölders. Sie leitet seit Anfang dieses Jahres das Historische Museum in Frankfurt. Ich habe sie gefragt, Frau Mölders, wo sehen Sie das Historische Museum beim Thema Digitalisierung?
Also das Historische Museum ist im Vergleich zu anderen Häusern schon sehr gut aufgestellt. Also wir haben immerhin eine Stelle Digitalmanagement und es sind auch schon mehrere 10.000 Objekte in der digitalen Sammlung. Allerdings darf das nicht hinwegtäuschen, dass wir hier ein wirklich dringendes Arbeitsfeld vor uns liegen, weil bis 2023 noch niemand damit gerechnet hat, dass künstliche Intelligenz so schnell voranschreitet. Und hier sind wir noch gar nicht gut aufgestellt. Und was ist das für eine Intelligenz, die im Prinzip nicht über das kulturelle Erbe verfügt, über das wir verfügen? Und das heißt, wir müssen A, die Sammlung digitalisieren und jetzt schnellstmöglich, und B, dass nach Maßgabe von Open Data, also dass Maschinen darauf zugreifen können.
Wäre zumindest ein Ansatz, um beispielsweise auch junge Leute eher ans Museum heranzubringen. Aber Sie haben ja in Herne ein bundesweit beachtetes Projekt ins Leben gerufen. Das hieß, glaube ich, Museum als Co-Labor. Würden Sie sowas hier in Frankfurt starten? Hier gibt es ja eigentlich schon Ansätze der Kooperation und das war mehr oder weniger dasselbe bei Ihnen in Herne. Aber wo sehen Sie da sozusagen Ansatzpunkte, um an Ihre Erfahrungen anzuknüpfen?
Genau, also im Grunde sattelte das Projekt in Herne auf den Erfahrungen auf, die Frankfurt schon gemacht hatte. Also das heißt, mit BürgerInnen und NutzerInnen die gemeinsame Entwicklung von digitalen Formaten zu gehen. Hier sind es eher Ausstellungsformate, die entwickelt worden sind. Wir haben digitale Vermittlungsformate entwickelt, also das ist ein Online-Game, was man auf dem Smartphone spielen kann, aber eben auch app-basierte Vermittlungen in den Ausstellungen. Und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, sind für mich insofern wertvoll, weil ich hier ja direkt anschlussfähig bin an die Erfahrungen in Frankfurt. In Bezug auf künstliche Intelligenz sind wir angewiesen darauf, dass wir mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, weil wir gar nicht über die notwendigen Kompetenzen verfügen im Haus, um das alles überblicken zu können. Also das heißt, hier müssen wir uns Verbündete suchen, mit denen wir das Feld angehen, und die sind in der Bevölkerung, die Verbündeten zu finden. Und hier wird es sicherlich einen Aufruf geben demnächst.
Stadtlabor ist sozusagen ja auch nur eines der Ansätze, um mit der Stadtbevölkerung in Verbindung zu treten. Um es noch mal in Erinnerung zu rufen, das Stadtlabor, da bringen die Leute selbst ihre Sachen ins Museum hinein. Es gibt aber auch noch das junge Museum. Also Sie haben da schon relativ viele Ansatzpunkte, wo Sie quasi Ihre Arbeit beginnen können oder zumindest anknüpfen können.
Das stimmt. Und dann wird es ja auch demnächst das Museum im Bolognaro-Palast geben, das ja auch partizipativ entsteht, oder die Ausstellungen. Und ja, wir haben die Zugänge zu der jungen Bevölkerung. Und wie mir die Kollegin Gesser auch mitgeteilt hat, sind letztes Jahr auch 560 Schulklassen im Museum gewesen. Das ist eine Menge. Und hier sind genau die Punkte, die die Zugänglichkeit schaffen. Also je mehr positive Erfahrungen gemacht werden, insbesondere auch im Kindesalter, desto eher sind Museen im Erwachsenenalter auch die Orte, die man gerne aufsucht. Und Museen haben sich ja enorm gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Also das sind nicht mehr die disziplinierenden Orte, wo man leise sein musste, sondern gerade im jungen Museum kann man Spaß haben, in den Werkstätten kann man produktiv sein. Und das macht ja etwas mit den Emotionen, die man dann zu einem Ort hat. Und hier müssen wir weiter vorangehen, denke ich. Und ich sage immer, Museen sollten auch ein Ort sein für, man sagt so schön, good health and well-being, also das heißt von Gesundheit und Wohlgefühl. Und das schaffen wir, indem wir gute Räume herstellen, zusammen mit der Bevölkerung, aber auch in Ausstellungen, in denen man sich wohlfühlt und in denen man auch Spaß haben kann.
Lassen Sie uns kurz über die Projekte für dieses Jahr. Ich meine, wir haben jetzt über ein großes Bild und Projekte gesprochen, aber was steht in diesem Jahr konkret an?
Ja, zum einen jährt sich die Bibliothek der Generation zum 25. Mal. Und die Bibliothek der Generation ist ein Projekt, das auf 100 Jahre angelegt ist. Das Projekt ist eigentlich ein Kunstprojekt, und es geht darum, dass in der Bibliothek im Grunde aus der Bevölkerung Lebensgeschichten gesammelt werden, die dann auch allen zugänglich sind. Und das Historische Museum ist im Grunde der Ort für diese Bibliothek. Und des Weiteren wird es eine Sonderausstellung geben im Stadtlabor, alle Tage Wohnungsfrage. Wie hält es die Stadt auch mit Sanierung und vor allen Dingen mit den Protesten, die in Bezug auf knapper werdenden Wohnraum immer wieder hochkochen? Es wird sicherlich eine Ausstellung werden, die Debatten nochmal anregen wird. Und das freut mich insofern, weil ich Museum auch als Debattenraum verstehe. Und außerdem werden wir im Jungen Museum die Ausstellung eröffnen im März zum Thema Kinder haben Rechte.
Frau Melders, Sie treten Ihren neuen Job in einer Zeit an, wo auch in den anderen wichtigsten Museen der Stadt Frauen die Leitung übernommen haben. Freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit dieser Frauendirektiven?
Ja, sehr. Ich habe tatsächlich auch schon, also zum einen habe ich bereits Beziehungen geknüpft, zum anderen kenne ich einige der Kolleginnen bereits, und das auch über Jahre. Also mit Annabel Hornung zum Beispiel habe ich sehr guten Kontakt, weil wir waren zusammen in einer Museumsweiterbildung. Ebenfalls Ina Neddermeyer. Ich kenne aber auch Miriam Wenzel sehr gut. Ich freue mich auch auf die neue Kollegin im Institut für Stadtgeschichte, weil das ist auch ein Partnerinstitut von uns. Und ja, ich kann nur sagen, also ich finde es schön, in diesem Reigen aktiv zu sein, und freue mich sehr.
Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit hier in Frankfurt.
Vielen Dank.
Neue Wege in der Museumsarbeit stehen im Blickpunkt dieser Kultursendung. Und einer dieser Wege heißt Inklusion. Das Sprengel-Museum in Hannover versteht sich als Ort für alle Menschen und will Barrieren abbauen. Das zielt auch auf Künstlerinnen und Künstler. Deswegen hat es vor einigen Tagen eine Ausstellung eröffnet, bei dem Werke von Künstlern mit Beeinträchtigung gezeigt werden. Es sind Malereien, Zeichnungen, Fotografien und Objekte aus dem Atelier Geiso 20 aus Braunschweig zu sehen. Agnes Bührig berichtet.
Aufbau für die Kunstwerke von 42 Künstlerinnen und Künstlern des Ateliers Geiso 20. Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Braunschweig Menschen mit Behinderungen Raum, sich künstlerisch auszudrücken. Zeichnungen, Fotografien und Malerei zeigen sie in Hannover, darunter eine Fotowand mit Schreibmaschinen aus verschiedenen Zeiten. Thorsten Ruperti hat sie gesammelt, dokumentiert und comicartig gezeichnet. Gibt diese Art von Kunst eine neue Perspektive? Kuratorin Dörte Wiegand.
Gerade aus dem Grund machen wir ja diese Ausstellung, um zu wissen, was wir daraus lernen, erfahren, was wir mit dieser Kunst erleben können bei uns im Haus und was auch für Veränderungsprozesse für unser Museum notwendig sind, um auch diesen Künstlerinnen und Künstlern eine einladende Geste zu vermitteln. Das ist für uns ein Laboratorium, ein Lernprozess, in dem wir uns auch mit diesen Ausstellungen begeben, weil wir als Institution uns öffnen wollen.
Nicht nur inhaltlich, auch in der Raumgestaltung gibt es 2025 Neuerungen im Sprengelmuseum. Der Eingangsbereich mit Foyer und Einblickshalle soll im Frühjahr mit Steckdosen, WLAN und Sitzmöbeln des slowenischen Künstlers Tobias Putri zum Verweilen einladen. Statt wechselnder Ausstellungen wird die Mimik der Tetris von Julius von Bismarck fest installiert. Eine Atlantikboje als Klimaseismograph, die uns zeigt, dass das, was woanders passiert, bei uns Auswirkungen hat, sagt Museumsdirektor Reinhard Spieler.
Diese Boje, die hängt da nicht einfach, sondern die bewegt sich. Und die bewegt sich nach den Bewegungsdaten eines Zwillings, der im Atlantik schwimmt und der seine Bewegungsdaten in Echtzeit zu uns ins Museum sendet. Und dann gibt es Elektromotoren, die diese Bewegungsdaten übertragen. Und so tanzt die Boje bei uns genauso wie ihr Pendant im Atlantik irgendwo. Und wenn es da stürmt, dann geht es da richtig rauf und runter.
Ein Höhepunkt des Ausstellungsjahres wird die Jubiläumsschau zu 25 Jahren Schenkung Niki de Saint-Phalle. Ihre runden Nanas sind ein Wahrzeichen Hannovers. 400 Werke insgesamt vermachte die französische Künstlerin im Jahr 2000 dem Sprengelmuseum. Im Herbst werden sie zusammen mit den ebenfalls farbenfrohen Arbeiten ihrer japanischen Zeitgenossin Kusama sowie denen ihres Kollegen Takashi Murakami zu sehen sein.
Die meisten werden Murakami erstmal mit Fun und Spaß Kultur zusammenbringen, mit bunten Blumen. Aber dann gibt es eben Bilder von Weiben, denkt man, das sind so bunte Blumen, dann sind es alles Totenköpfe. Und genau das haben sie bei Niki eben auch. Also da haben wir einen bunten Skull, der aus schillernden Glasmosaiksteinchen besteht, erstmal lustig aussieht, aber man kann dann reingehen und natürlich ist es ein Totenkopf.
Auch Käthe Steinitz hat Hannover geprägt. Sie war Künstlerin, Autorin, Mäzenin und eine der wenigen Frauen der jungen avantgardistischen Kunstszene Hannovers im Umfeld von Kurt Schwitters. Ihr Nachlass mit mehr als 1500 Werken ging 2018 an das Sprengelmuseum. Ende des Jahres wird erstmals ihr umfassendes bildnerisches Schaffen aus 5 Jahrzehnten der Öffentlichkeit präsentiert. Viele der Arbeiten, vor allem aus dem Bereich der Fotografie, sind zum ersten Mal zu sehen.
Das Sprengelmuseum in Hannover zeigt Werke von Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigungen. Agnes Bührig berichtete für uns. Museen müssen auch bestimmte Themen ansprechen, das sagte vorhin Doreen Mölders im Gespräch. Themen, die interessant sind für die Besucherinnen und Besucher. Und da gibt es ein Thema, das auf jeden Fall alle interessiert. Sex. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Amsterdam zeigt die jüdischen Positionen dazu. Insgesamt gilt ja Sex im orthodoxen Judentum als eine gute Sache, solange er zwischen Mann und Frau und im ehelichen Rahmen stattfindet. Bei dieser Ausstellung in Amsterdam geht es darüber hinaus um Tabus und soziale Normen, um Erotik und um Spiritualität.
Ich schlafe, heißt dieser Song der israelischen Künstlerin Victoria Hanna. Der dazugehörige Videoclip ist im Jüdischen Museum Amsterdam auf einer Leinwand zu sehen. Auf sie deutet Chefkuratorin Miriam Knotter.
In diesem Video sieht man die Künstlerin durch Jerusalem laufen. Sie ist auf der Suche nach ihrem Liebhaber. Sie singt voller Liebe und verwendet Textfragmente aus dem Hohelied Salomos, was zur Liebesdichtung gehört.
Der biblische Text wird oft auch als Darstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel gelesen. Alte religiöse Bezüge, die sind dabei nur ein Anknüpfungspunkt in der Ausstellung, die sich dem Verhältnis von Sexualität und Judentum aus vielen Blickwinkeln nähert, über Epochengrenzen hinweg. Zu sehen sind mehr als 100 Exponate, Gemälde, historische Objekte, Schriften oder Fotografien. Für Joram Rogmaker, Rabbi der liberalen jüdischen Gemeinde in Amsterdam, vermittelt die Ausstellung zweierlei.
First of all, is that sexuality is connected to spirituality and holiness, so it is not.
Vor allem ist Sexualität mit Spiritualität und Heiligkeit verbunden. Es sollte sich nicht nur um einen instrumentellen Akt handeln. Und es gibt diverse Stimmen im Judentum. Selbst im traditionellen Judentum sehen wir unterschiedliche Positionen, was Geschlechterrollen, Beziehungen und auch die Fortpflanzung angeht oder auch wie mit der Sexualität nach den Wechseljahren oder bei Menschen umgegangen werden sollte, die keine Kinder bekommen können.
After menopause, for sexuality, for people who can't have children.
Die Besucher begegnen vielen Stimmen, die zum Nachfragen anregen. Mal geht es ernster zur Sache, mal humorvoll und insgesamt wenig verkrampft. Wer das Museum betritt, wird von einem Garnknäuelmonster aus vernähten Vulven, Penissen, Brüsten und Samentropfen begrüßt. Tumtum heißt die verspielte Installation des Künstlers Gil Yefman. Sie greift eine Bezeichnung aus dem Talmud auf, die eine Person mit unklarem Geschlecht beschreibt. Miriam Goldmann, Kuratorin im Jüdischen Museum Berlin, hat die Ausstellung mitkonzipiert.
Unser Ausgangspunkt war die Gegenwart. Was passiert heute? Was wird heute gelebt? Wie manifestiert sich das? Wir haben uns sehr früh entschieden, dass wir das über die Kunst transportieren möchten. Und wir gehen dann punktuell zurück in die Tradition, wenn es relevant ist. Und das finden Sie in diesen sich in einer Schleife projizierten unterschiedlichen Zitate aus religiösen Quellen, aber auch bis ganz in die heutige Zeit.
Im Fokus sind besonders die Reibungspunkte. Die einzelnen Abschnitte der Ausstellung heißen deshalb scheinbar widersprüchlich Fortpflanzung und Vergnügen, Lust und Kontrolle oder Sexualität und Macht. Auf einem Bild ist die Künstlerin Nechama Golan zu sehen, ihr Gesicht in eine Folie mit einem religiösen Text eingewickelt, der ihr sichtbar die Luft abschnürt. Es verbildlicht den Konflikt zwischen orthodoxen Werten und feministischen Idealen. Ein anderes Foto zeigt den queeren Aktivisten Gilbert Block als jüdische Nonne verkleidet, namens Sadie Sadie, the Rabbi Lady. Mit einem Plakat, auf dem steht »Thank God I'm gay«, »Gott sei Dank bin ich schwul«. Emil Schreiber, Generaldirektor des Museums, betont, dass es vor allem jetzt wichtig sei, die Vielfalt jüdischer Kultur zu vermitteln. Die Ausstellung in Amsterdam eröffnete nur rund 2 Wochen nach den Ausschreitungen auf Fans eines israelischen Fußballvereins.
Selbstverständlich ist jetzt das große Interesse liegt auf Holocaust, auf Antisemitismus, auf Israel. Aber das Judentum ist schon viel mehr. Wenn man gerade das Gleichgewicht wiederherstellen will zwischen dieser schwierigen Seite, die im Moment so prominent ist, und dasjenige, was eigentlich das Judentum tatsächlich beinhaltet, ist es gerade jetzt wichtig, dass wir zeigen, wie mit so einem leichteren Thema, ganz ernsthaft, aber spielerisch, umgegangen werden kann in einem Museum und hoffentlich führt das ausgerechnet jetzt zu einem besseren Verständnis.
Bis Ende Mai ist die Ausstellung in Amsterdam zu sehen.
Paul Vorreiter über die Ausstellung Sex im Judentum im Jüdischen Museum Amsterdam. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diev.